Danke euch, liebe Band. Habt uns großartig mit hineingenommen. Bevor ich anfange, möchte ich euch was verraten, was ich gesehen habe im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das auch der ein oder andere gesehen hat. Und das war für mich symbolisch, was da passiert ist. Wir haben da von euch aus gesehen, links ein Kreuz an der Wand. Und dieses Kreuz leuchtet normalerweise. Machen wir das morgens immer an, so wenn ihr hineinkommt, leuchtet das Kreuz bereits. Und dann schaue ich so nach links und ich sehe, wie das Licht aus ist. Und in diesem Moment steht Erika auf, Erika Tschirner, eine unserer, darf ich sagen, im Leben fortgeschrittensten Mitglieder. Erika ist schon, ich will nicht sagen, wie alt sie ist, aber sie hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und sie steht auf in diesem Moment, sieht, dass das Licht nicht brennt, geht nach vorne, schnappt sich die Fernbedienung und macht das Kreuz an, dass es leuchtet. Erika, du hast einen Applaus verdient heute. Das soll symbolisch sein. In unserer Gemeinde, in der Elim Hannover, soll das Kreuz leuchten. Es geht um das Kreuz, um Jesus Christus, um das, was er getan hat. Und das, was wir hier auf der Bühne machen oder auch vor den Türen, hinter den Türen, im Cafissimo, all das mit den Kids. Wir machen das, weil Jesus Christus hier leuchten soll. Ihm zu Ehre, ihm allein gehört das. Umso sehr wird das jetzt ein Kontrastprogramm sein, wie ich die Predigt anfange. Selbst das Weinen hört auf. Ich habe mal in einer Predigt den folgenden Satz gehört. Es gibt immer wieder Christen, die leben ihren Glauben so, als wäre es eine besondere Art von Kopfschmerzen. Es sieht so aus, als hätten sie starke Migräne und würden so durch das Leben gehen, durch den Alltag. Entsprechend ist ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung, ihre Worte sind geprägt davon. Vielleicht kennt ihr sowas, ne? Ihr begegnet jemanden und es sieht echt so aus. Okay, der Satz und die Aussage mag lustig sein und wir denken in diesem Moment eher nicht an uns, eher an andere. Ne? Und es ist auch einfacher, sich auf Kosten anderer zu amüsieren, lustig zu machen. Deshalb möchte ich das, was ich jetzt gesagt habe, nicht so sehr auf andere anwenden, sondern heute mal auf mich selbst. Und ich lade dich dazu ein, zu prüfen, ob es denn auch bei dir zutreffen könnte. Dieser Satz, als ich ihn gehört habe, der hat mich so sehr getroffen, weil ich noch zwei andere Sätze gerne anfügen würde. Ein anderer Satz, der auch ganz oft wiederholt wird, auch hier von der Bühne in Predigten, heißt ungefähr so: Das von den Menschen am häufigsten gelesene Evangelium sind wir Christen. Oder eine Umdeutung des Missionsbefehls: Geht hin und predigt das Evangelium. Und wenn es sein muss, benutzt Worte dafür. Und wenn ich das jetzt nochmal mit dem ersten Satz verbinde, dann sage ich, au Backe. Wenn das so ist, wenn wir das Evangelium sind, das gelesen wird, wenn wir in unserem Leben, mit unserem Leben, mit unserem Verhalten das Evangelium predigen sollen, dann will ich nicht so ein Christ sein mit einem besonderen, schweren Art von Kopfschmerzen, Migränegesicht. Weil das ist nicht das Evangelium. Evangelium kommt ja aus dem Griechischen, bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. Wir sollen also die gute Nachricht, die frohe Botschaft weitergeben mit einem Gesicht, das gekennzeichnet ist durch Kopfschmerzen. Nein, das passt nicht zusammen. So ist das Ziel meiner Predigt heute keinesfalls, mich und euch dazu aufzufordern, jetzt gebt ihr mal einen Ruck, komm schon, jetzt lächelt doch einmal, 2 Stunden am Sonntag, geht doch, setz mal eine Maske auf, mach so, als wäre alles gut, denn es kommen Menschen und die sollen den Eindruck haben, uns geht es gut. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Was soll das? Das ist nicht echt, das ist nicht das, was wir machen, das ist nicht das, was wir suchen, sondern heute ist meine Einladung dazu und die Predigt heißt auch so, die verlorene Freude. Meine Einladung heute ist, sich auf die Suche nach dieser Freude zu machen. Wenn also das, was ich jetzt so am Anfang ein bisschen krass ausgedrückt habe, bei dir auch nicht so krass ist, sondern vielleicht nur in Teilen, in Nuancen, dann lade ich dich dazu ein, dich mit mir zusammen auf die Suche zu machen nach dieser Freude. Und wenn wir sie gefunden haben oder wiedergefunden, wiederentdeckt, uns bewusst gemacht haben, dann ist das Ziel meiner Predigt heute, dass wir sie uns schnappen und nie wieder loslassen. Der Verlust der Freude kann durch verschiedene Dinge kommen. Verlust der Lebensfreude. Das kann eine Krankheit sein. Das können finanzielle Schwierigkeiten, Herausforderungen sein. Das kann das Tod eines Angehörigen oder eines Freundes sein oder andere Schicksalsschläge. All das gehört irgendwie dazu und scheint auch ein berechtigter Grund zu sein, weshalb wir immer wieder mal die Freude am Leben verlieren könnten. Aber die wahrscheinlich bitterste Art, der bitterste Grund, warum wir die Freude am Leben verlieren könnten, so empfinde ich, ist der Grund Dienst für den Herrn. Dass wir entweder im Dienst für den Herrn oder durch den Dienst für den Herrn die Freude am Leben verlieren. Es scheint so, als würde alles so viel, so groß, so schwierig werden, dass wir nur noch keuchen und seufzen und meckern und oh. Ich meine damit wirklich uns alle. Ich meine nicht Pastoren und Vollzeitmitarbeiter, die müssen ja, also ich sage immer gerne, wer Pastor sein will, der braucht sich nicht darauf einzulassen oder vorzubereiten, einen 8-Stunden-Tag zu haben. Morgen um 8 geht's los und 16.30 Uhr ist Feierabend und am Sonntag kommt er fröhlich und predigt, sondern es ist schon was anderes. Aber das, was ich heute meine, es geht gar nicht um vollzeitliche Mitarbeiter, sondern um uns alle, um Ehrenamtler. Unsere Gemeinde lebt davon. Unsere Gemeinde funktioniert nur deshalb, weil wir so viele Menschen haben, die ehrenamtlich sich engagieren. Und wir haben das in einer der letzten Team Nights schon bisschen vor Augen geführt, wie viele Mitarbeiter wir hier in der Elim haben. Wir haben bei etwa 350 Mitglieder, mehr als 2/3 von ihnen sind fest in irgendeinem Dienst engagiert. Das ist eine richtig gute Quote. Andere Gemeinden würden von sowas träumen. Wir haben diese Woche einen 3-tägigen Workshop hier gehabt für Leiter von Gemeinden aus ganz Deutschland. 40 Leute waren da, von den USA, von der Gateway Church waren 9 Personen da, die dieses Workshop geleitet haben. Und wir haben unter der Woche hier, ich glaube, 8 Leute auf der Bühne gehabt. Wir haben Lobpreis gemacht und ich habe da hinten gesessen und gestaunt. Wow, ist das nicht cool? Ja. Wir haben für 40 Personen Essen gemacht. Diana hat gekocht, Norberto hat gekocht, meine Frau hat an einem Tag gekocht. Die waren begeistert, die waren dankbar. Martin und Hanna, unsere Praktikanten, haben hier den Laden geschmissen. Es ist alles so schön und so cool, aber vor lauter Schwärmen, vor lauter, oh, wie viel bei uns gemacht wird, könnte es sein, dass der Mensch, die Person und der Grund, warum wir das machen, in den Hintergrund rücken könnte. Und so wir nur noch am Machen sind, am Tun, das ist wichtig und cool und Elim hier, Elim da und wir machen dies und das bei uns. Aber es geht nicht darum, sondern es geht zuallererst darum, was ist der Grund? Was bewegt mich dazu? Ich glaube, dass der Satan sich das alles anschaut. Übrigens glauben wir hier in der Elim auch an den Satan. Also Überraschung. Das überrascht mich. Ne, wirklich, das überrascht mich immer wieder. Wenn ich von Gott spreche und von Engeln, da gehen viele mit und sagen, ja klar, Engel natürlich und ja, sie beschützen uns und sie sind da. Wenn ich dann aber sage, Satan und Dämonen, dann sagen sie, seid ihr von gestern? Wie, Dämonen und, ne? Also, ich glaube, dass Satan sich das so anguckt, was wir hier treiben und sagt, ja, lass die machen. Die sollen ruhig machen, die sollen mehr machen, komm. Und mehr, und ich gebe ihnen vielleicht sogar noch Ideen, was sie machen könnten. Ich weiß, das klingt jetzt so krass. Und wenn sie dann sich alle vollgeladen haben und die Freude verloren haben am Dienst, dann hören sie schon auf. Und sie hören nicht einfach nur auf, sondern sie hören dann für eine ganz lange Zeit auf und vielleicht sogar für immer. Ich glaube, dass wenn wir diese Freude im Dienst oder am Dienst verloren haben, dann hat Satan das geschafft, was seine beste Strategie ist. Das ist die effektivste Anti-Missionsstrategie des Satans. Nimm ihnen die Freude am Dienen und die Freude am Leben. Deshalb heißt die Predigt heute die verlorene Freude. Ich lese eine Geschichte vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, also Jesus. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortet und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Diese Geschichte, so empfinde ich das immer, sie bewegt den Leser oder den Hörer gleich dazu, sich irgendwo einzuordnen. Es scheint so, als würde sie uns so in zwei Lager spalten, die Marthas und die Marias. Die Marias, die eher so, ja, gechillt sind, sie mögen Gemeinschaft und sie sitzen am liebsten und verlieren alles andere aus dem Blick. Ach, die Arbeit, die könnte ja jemand anders machen. Es ist schön hier und ich konzentriere mich voll darauf. Ich persönlich, ich identifiziere mich eher so mit Martha. Ja, ich komme in einen Raum und sehe schon mit einem Blick drei Dinge, die nicht richtig funktionieren, die man doch machen sollte. Und wer ist das eigentlich, der dafür zuständig ist? Es scheint so, dass wir eine Menge Marthas und Marias unter uns haben. Und gefühlt viel mehr Marthas. Viel mehr, die viel machen, die sich viel abmühen, die dienen und arbeiten und gucken, dass alles funktioniert. Und spätestens an dieser Stelle müssten die Marias unter uns sagen, auch die Marias. Also haben wir Marias unter uns? Nicht melden, bitte nicht melden, sonst... Spätestens hier müssten auch die Marias sagen, oh, die Antwort Jesu ist aber nicht so gerecht irgendwie. Selbst die müssten schlechtes Gewissen kriegen. Auch Marias haben schlechtes Gewissen. Nur so. Er sagt, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Früher dachte ich immer, diese Bibelstelle, sie will uns dazu bewegen, eine gute Balance zu haben. Unser Leben ist so eine Mischung aus sich investieren, arbeiten und dann immer wieder mal ruhen. Aber wenn ich diesen Vers lese, geht es hier überhaupt nicht um Balance, sondern Jesus sagt, eins ist gut. Das, was Maria erwählt hat, dieses Teil ist gut. Eins ist notwendig. Es gibt nur eins, was zählt und das hat Maria getan. Und in diesem Moment, ich als Martha-Typ, denke, wie? Jesus, wie soll das gehen? Ich bin nicht einverstanden. Und wer macht das alles hier? Wenn wir alle dieses Eins erleben? Und deshalb lade ich uns heute dazu ein und mich selbst auch persönlich. Ich habe das getan. Wisst ihr, ich höre auch immer wieder von Menschen, die zu unserer Gemeinde kommen, wir würden gerne mal ein bisschen tiefer gehen in den Predigten am Sonntag. Lasst uns heute ein bisschen tiefer graben, okay? Ja. Aber wir graben so tief, dass jeder, der hier ist, ob er jetzt Christ ist oder nicht, ob er schon lange Christ ist oder ganz frisch, dass er da mitkommt. Also, hast du eine Schaufel dabei? pack sie jetzt aus gedanklich, setz sie an diesen Bibelvers und gleich geht's los. Wir wollen etwas tiefer graben. Jesus bekommt hier von Martha eine grundlegende Frage gestellt und gibt eine grundlegende Antwort. Und deshalb ist seine Antwort richtig. Ich versuche den Vers, die Frage, das, was Jesus sagt, ein bisschen umzuformulieren. Vers 40 würde dann ungefähr so heißen: Maria war völlig, ganz und gar hin und her gerissen. Das hat sie ganz in Anspruch genommen, das, was sie gemacht hat. Dieser Dienst für diesen Ehrengast, der da zu Gast gekommen ist, hat sie so vereinnahmt, dass Jesus ihr so eine Antwort geben muss. Wir gehen jetzt ein Stückchen tiefer. Daraus würde ich ableiten, völlig egal, was es ist. Wenn uns eine Sache komplett einnimmt, wenn sie uns alles kostet. Manchmal gibt es diese Situationen, es scheint uns wie zu verschlingen. Oder es ist eine Anhäufung von Situationen, die passieren und es kommt eins nach dem anderen. Eine Herausforderung nach der anderen. Und sie scheint uns komplett zu verschlingen oder verschlingen zu wollen. Man könnte auch sagen, die Ereignisse überschlagen sich. Das fühlt sich so an, als würde eine Welle nach der anderen kommen und du versuchst zwischendurch so kurz Luft zu holen und schon kommt die nächste Welle und es scheint so, du siehst nichts anderes mehr. Das ist das, was zählt. Das ist im Vordergrund. Martha ist von dem, was sie da tut, voll und ganz eingenommen. Sie sieht vor lauter Wald die Bäume nicht. Oder vor lauter Bäume den Wald nicht. Das kannst du für dich selbst jetzt interpretieren. Martha ist von dem Besuch voll und ganz eingenommen. Sie müht sich ab. Sie ist so verzweifelt, dass sie es nicht schafft, dass es gut aussieht, dass der Tisch gut gedeckt ist und so weiter. Und so wendet sich jetzt, und jetzt pass auf, wir graben ja heute tiefer, ne? Sie wendet sich an Jesus und sagt: Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich lässt alleine dienen? Sag du ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ich dachte zuerst, Martha ist sauer. Okay, wir gehen jetzt wieder aus dem Graben mal ein bisschen raus, gleich graben wir tiefer. Erst dachte ich, Martha ist einfach nur sauer. Sie ist wütend. Möglicherweise sogar neidisch. Maria sitzt da rum und chillt und ich muss hier arbeiten. Wahrscheinlich würde Martha auch lieber bei Jesus sitzen, aber irgendeiner muss sich halt darum kümmern. Doch wenn wir uns diesen Abschnitt genauer ansehen, also wieder Schaufel raus, wenn wir uns das genauer ansehen, wird deutlich, es geht gar nicht um Ärger. Es geht nicht um ihre Wut. Maria gegenüber. Und wahrscheinlich geht es gar nicht um Maria, sondern es geht vielmehr um eine Verletzung. Martha geht es hier um Jesus. Martha wendet sich an Jesus, nicht an Maria, an den Ehrengast, an den Rabbi. Das würde man doch niemals machen. Sie sind mitten im Gespräch und sie platzt herein. Sie platzt herein, sie baggert den Ehrengast an und sagt: Sag mal, wie lange willst du da noch zuschauen? In diesem Moment muss ich an meine Frau denken. Wenn wir bei uns zu Hause am Tisch Gäste haben und manchmal dauern die Gespräche Stunden bei uns, 2 Stunden, 3, manchmal wird es sehr intensiv und ich bin da auch sehr, wie soll ich sagen, emotional, intensiv, impulsiv, offen, ehrlich, direkt. Und meine Frau sitzt in der Regel rechts von mir. Wenn sie dann das Gefühl hat, oh oh, das Gespräch geht gerade jetzt in eine Richtung, die ist nicht so gut. Oder wenn sie den Eindruck hat, das, was ich jetzt sage oder sagen würde, oder wenn ich jetzt so weitermache, würde das nicht so gut beim anderen ankommen. Und dann spüre ich ihren Fuß. Und sie drückt dann langsam zu Und im Eifer des Gefechts merke ich das gar nicht. Und dann wird der Druck fester und fester. Und wenn das Ganze irgendwo auswärts passiert und sie hat die passenden Schuhe an, so Stöckelschuhe mit Spitze, dann kann das durchaus schmerzhaft werden. Martha wäre also eigentlich gut beraten, reinzukommen, sich neben Maria zu setzen, sie zu umarmen, sie zu drücken, immer fester zu drücken, immer fester, bis sie ihre Aufmerksamkeit hat und dann wie ein Bauchredner so durch die Zähne zu sagen, komm jetzt in die Küche. Und Maria würde aufstehen, mit Martha zusammen in die Küche gehen und alles wäre okay. Aber nein, Martha geht es gar nicht um Maria. Martha wendet sich an Jesus und sagt, Jesus, ich habe den Eindruck, du siehst mich gar nicht. Ich habe den Eindruck, es kümmert dich nicht, dass ich hier so schufte. Liegt denn dir überhaupt was an mir? Diese Frage ist eine grundlegende, die Martha hier stellt. Wir sind jetzt gerade sehr tief. Und die Antwort Jesu ist deshalb auch grundlegend. Er sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus weist sie quasi zurecht. Er sagt, so vieles beschäftigt dich und nimmt dich ein, ganz und gar. Es zerreißt dich innerlich und äußerlich. Du hast viel Sorge und Mühe und ich prangere das jetzt mal an. Jesus sagt, so wie du das tust, ist nicht das, was ich möchte für dich. Ist nicht das, wie ich es für dich vorgesehen habe. Das ist nicht das Leben, das gut für dich ist. Das ist am Ziel vorbei, am Lebensziel vorbei. Und wir Christen haben einen Begriff dafür, am Ziel vorbei. Die Bibel sagt im Griechischen, am Ziel vorbei, sagen wir im Deutschen, Sünde. Martha, so wie du dich verhältst, ist Sünde. Oh. Und in diesem Moment muss ich selbst mal kurz stocken. Das spricht auch mich an. Das, was, wenn ich also so lebe, so tue, das ist Sünde. Okay, also wenn ich jetzt sagen würde, Mord ist Sünde, ich glaube, ihr würdet nicken. Wenn ich sagen würde, Ehebruch ist Sünde, würden auch noch die meisten nicken. Lügen und Stehlen ist Sünde. Ja, ja klar. Deswegen gehen wir ja auch in die Kirche und wir sagen, man darf das nicht und so weiter. Aber wenn ich sage, wenn du dich aber abmühst, wenn das, was du tust, dich ganz und gar einnimmt, so dass du den Eindruck hast, Jesus sieht das gar nicht, er liebt dich gar nicht, es kümmert ihn gar nicht, dann ist das Sünde, völlig am Ziel vorbei. Das möchte Jesus gar nicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich das erzählen darf oder nicht, aber ich habe mich jetzt entschieden gerade. Wir loben hier immer wieder, wenn wir so den Übergang machen, wenn das Lobpreisteam runtergeht und der Prediger nach oben kommt. Und da sage ich gerne, Lobpreisteam, danke euch. Boah, super, ihr habt uns gut hineingenommen und manchmal mehr, manchmal weniger. Und eines Tages hat mich JP angesprochen. JP ist unser Technikleiter. Er sagt, wir könnten auch mal ein Danke vertragen. Er sagt, wenn irgendwas nicht stimmt, sind sofort alle bei uns. Technik, das passt nicht, ihr schaltet nicht, kein Bild, kein Video, Mikro nicht angeschaltet, könnt ihr mal aufhören zu schlafen da hinten. Aber wenn es gut läuft, sieht uns keiner. Kümmert euch das denn überhaupt, dass es uns da hinten gibt? Und in dem Moment merke ich, oh ja, das trifft. Und ich merke, dass ich mit JP über andere Dinge reden muss, als über den Dienst. JP, falls du diese Aufnahme mal hörst, ich hab dich lieb. Was auch immer mich daran zweifeln lässt, dass Jesus mich sieht, dass Jesus mich liebt, dass er ein Auge auf mich hat, das muss ich in meinem Leben angehen. Und sei es auch der Dienst in der Gemeinde. Ich weiß, ich bin Pastor hier und ich bin so dankbar, dass wir so viele Menschen hier haben, die sich engagieren. Und ich wünsche mir, dass wir von 2/3 auf 3/4 irgendwann steigen. Und irgendwann mal vielleicht noch mehr, dass jeder, der zur Gemeinde gehört, sich irgendwie dazugehörig fühlt und sagt, ich habe hier meinen Teil, ich will hier mitarbeiten, hier dienen, hier will ich irgendetwas tun. Aber wenn das, was du da tust, dich ganz und gar einnimmt und dir den Blick auf Jesus versperrt und dich spüren lässt oder dich vermuten lässt, Jesus sieht dich gar nicht und der Pastor sieht dich nicht und ein Bereichsleiter sieht dich nicht und vielleicht der Teamleiter auch nicht und du sagst, kümmert's euch überhaupt, was ich hier mache, dann will ich dich darum bitten, das zu lassen, das zur Seite zu legen. Denn Jesus sagte, eins ist gut, eins ist absolute Grundlage, nämlich, dass du das richtige Teil erwählst. Maria hat das gute Teil erwählt. Seid ihr bereit für die Schaufel? Was ist das für ein Teil? Was hat Maria für ein Teil erwählt? Wird da überhaupt nicht erklärt. Jesus ist so sparsam in diesem Moment. Maria hat das gute Teil erwählt. Ist das gute Teil also sitzen und nichts tun? Und grinsen? Ich liebe an dieser Stelle die Bibel, weil die Bibel in der Regel sich selbst erklärt. Und ich lese jetzt einfach ein paar Bibelstellen vor, bei denen dieses Wort Teil vorkommt. Und gleich kann jeder für sich sein eigenes Loch graben und tiefer gehen und erklären, was das bedeutet. Apostelgeschichte 18 bis 21. Als aber Simon, der Magier, sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Nächste Bibelstelle, Offenbarung 22, 19. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches, dieser Weissagung, wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen, die in diesem Buch geschrieben ist. Und eine letzte Geschichte, die ist sehr emotional, da geht es darum, wo Jesus kurz vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern ist, sich vor ihnen beugt und anfängt, ihnen die Füße zu waschen. Und Petrus reagiert hier. Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Dieser Teil drückt also eine feste Verbindung aus, eine Zugehörigkeit, eine Fokussierung darauf, was zählt. Teilhaben bedeutet, ich gehöre dazu, ich bin fest verbunden, ich bin in seiner Nähe und aus dem schöpfe ich alles, meine Kraft, meinen Halt, meine Motivation, meine Freude. Jesus soll immer in deinem Blick sein. Was auch immer für ein Sturm oder eine Welle auf dich zukommt, ich will Teil an ihm haben. Ich will dieses Teil erwählen, ich will mit ihm verbunden sein. Und in dieser Verbundenheit will ich Ruhe haben und Freude, trotz heftigster Herausforderung, trotz schlafloser Nächte, die da sein können, trotz Krankheit, ob sie plötzlich kommt oder schleichend, trotz Enttäuschung aus Beziehungen, die mir so wichtig waren, die zerbrochen gegangen sind, mitten in der Angst vor dem Morgen, vielleicht sogar der Angst vor dem Leben, inmitten all dieser Dinge soll mein Teil bei Jesus sein. Meine Verbindung, meine Gemeinschaft mit ihm. Wir sind, Tanja und ich, am gleichen Tag geboren, habe ich schon mal erzählt. Ich bin aber 4 Stunden älter, das ist mir auch ganz wichtig, das zu erwähnen. Dieses Jahr werden wir 38 Jahre alt und im Oktober sind wir 18 Jahre verheiratet. Wow, und in dem Moment merke ich, wie schnell die Zeit fliegt. Richtig schnell. Wir haben mit 20 geheiratet, mit 21 und so viel unser erstes Kind bekommen. Und irgendwie dieses Jahr wird mir das so bewusst wie noch nie. Mann, wenn unsere Tochter, unsere Älteste, Fabienne, die ist jetzt 16, wenn sie das so macht wie wir, sind wir in 5 Jahren Großeltern. Ich bin dann Opa. Ich bin Opa. Die Zeit vergeht und wenn das so weitergeht, bin ich morgen Rentner. Halleluja, endlich. Die Zeit kann niemand aufhalten. Mit ihr vergeht unsere Kraft, unsere Gesundheit, unsere Jugend, unsere Schönheit, wenn wir sie hier hatten. Okay, ich habe jetzt mehr Gelächter erwartet. Unsere Fähigkeit vergeht, unsere Gaben vergehen. All das, worauf wir unsere Erfolge gebaut haben, das vergeht. Unser Pastor Johannes Justus sagt immer gerne, und wenn sich der Staub des Erfolgs legt und du kommst nach Hause und schließt die Tür hinter dir zu, dann hast du nur das, was da ist. Deine Frau, deine Kinder sind aus dem Haus, niemand ist mehr da, deine Fans sind nicht mehr da, all die Leute, die dich wollten, die dich bejubelten, die sind alle nicht mehr da und dann bleibt nur noch eins, deine Frau. Alles vergeht. Alles vergeht. Unsere Fähigkeiten vergehen, unser Gedächtnis vergeht, unser Erinnerungsvermögen vergeht, unsere Arbeit, unsere Leistung, so könnten wir immer wieder fortführen. Aber eins soll bleiben, unser Teil an Jesus, unser Teil mit Jesus. Wir sind austauschbar. Ich bin austauschbar als Pastor. Du bist austauschbar in deinem Dienst. Es ist auch gut so. Wir sollen auch austauschbar sein. Aber das, was nicht austauschbar ist, ist unsere Kindschaft. Ich als Kind werde immer Kind bleiben. Und Eltern wissen das. Kinder kann man nicht austauschen. Man kann Freunde austauschen, Dienste, Aufgaben, Jobs, Häuser. Aber Kinder kann man nicht austauschen. Und deshalb, dieses soll bleiben. Und das ist mein Aufruf heute, die Verbindung zu Jesus, dieser Teil, dieses Teil, das soll fest sein. Und ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Da gab es einen Vater, der hatte 2 Söhne und der jüngere war echt frech. Er kam eines Tages zu seinem Vater und hat sein Erbe eingefordert. Sein Erbe, der Vater war noch am Leben. Er hat sein Erbe eingefordert. Der Vater war entspannt, hat gesagt, okay, hier hast du das Geld. Er nahm das Geld und hat es in kürzester Zeit auf den Putz gehauen, verprasst. Er ist so tief gelandet, dass er selbst bereit wäre, mit den Schweinen zu essen, um nicht vor Hunger zu sterben. Also tiefer geht's gar nicht mehr. Und er hat sich lange nicht getraut, nach Hause zu gehen. Und eines Tages hat er sich überwunden und sagte, okay, ich gehe hin, ich werde einfach nur bitten, da ein Diener zu sein, ein Knecht. Und irgendwie da, ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Und er macht sich auf den Weg nach Hause. Sein Vater steht da, empfängt ihn, sagt, herzlich willkommen zurück, mein Sohn. Ich mache für dich jetzt ein großes Fest, denn du warst tot und bist wieder lebendig. Wir werden jetzt ein gemästetes Kalb schlachten. Du wirst einen Ring an deine Hand bekommen, einen Mantel, gute Kleidung. Wir werden so richtig feiern. Und die Party geht los. In dem Moment, wo die Party in vollem Gange ist, kommt der ältere Sohn nach Hause, der immer da war, der brav war, der alles getan hat. Wahrscheinlich kommt er von der Arbeit nach Hause. Und er sieht oder hört aus der Ferne, er kommt nach Hause und hört da laute Musik. Irgendeiner feiert da. Wahrscheinlich ist JP am Mischpult und hat aufgedreht. Er kommt nach Hause, ein Diener steht vor der Tür und er sagt zu ihm, was ist hier los? Was ist das für eine laute Musik? Was ist in der Gemeinde los? Was ist da für eine laute Musik bei uns in der Elim? Gibt es da was zu feiern? Er spricht diesen Diener an und sagt, kannst du mich mal aufklären? Und der Diener sagt, na klar, dein jüngerer Bruder ist wieder da. Er, den wir für tot gehalten haben, er ist zurückgekommen und dein Papa hat ihm ein gemästetes Kalb Stier, was auch immer geschlachtet. Und jetzt feiern wir und sind alle fröhlich. Und der ältere Bruder ist so verärgert, dass er nicht mal nach Hause gehen will. Und sein Papa kommt ihm entgegen, um ihn nach Hause zu rufen. Er merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und der Sohn stellt ihm eine ähnliche Frage, wie Martha die Frage Jesus gestellt hat. Lukas 15, 29. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Vielleicht hast du das auch schon mal gesagt. Gott, ich lebe gut. Ich habe fast nie ein Gebot übertreten. Ich war immer im Gottesdienst. Ich habe immer gespendet. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Und dieser Schnösel, der unser Geld mit Huren verprasst hat, er kommt wieder nach Hause, angekrochen, und du schmeißt für ihn so eine fette Party und bestellst ihm eine Grillplatte mit Ribeye Steaks, dry aged. In diesem Moment ist für mich die Spannung so stark, was wird der Vater antworten? Wie kann er das erklären? Wie kann er diese Ungerechtigkeit auflösen? Und ich frage mich, ist seine Antwort genug? Er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist auch dein. Und jetzt frage ich dich, ist diese Antwort für dich genug? Dass Gott dir sagt, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Die fromme Seite in mir müsste dann sagen, ach so, na klar. Ah, super, Gott. Ja, dann bin ich jetzt auch fröhlich und will feiern und so. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich das irgendwie nicht so ganz klar. Nicht so befriedigend. Was, das ist alles? Ist das das Höchste, was es gibt, dass ich bei dir sein darf? Weil ich habe gerade so viel zu tun eigentlich. Und ich tue schon immer so viel. Und dann kommt ein Vers, der das Ganze aufklärt, auflöst und der mich in die Knie gehen lässt und einfach Gott Danke sagen. Denn das, was der Vater hier sagte, alles, was dein ist, ist auch mein. Das ist nicht das einzige Mal, dass dieser Wortlaut in der Bibel erwähnt wird. Als Jesus vor seinem Tod betet, er betet lange, für seine Jünger, mit seinen Jüngern. Sie sind da und sie hören zu. Und dann sagt er diesen Satz zu seinem Vater. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Johannes 17, 10. Und was dein ist, das ist mein. Kurz vor seinem Tod ist das das Höchste, das Größte, was Jesus sagen konnte. Wie er seine Gottessohnschaft zum Ausdruck bringen konnte. Er sagt, alles, was dein ist, ist mein. Und was mein ist, ist dein. Jesus beschreibt seine Beziehung zum Vater. Der Vater, der zu seinem Sohn sagt, du warst immer bei mir. Das ist das Höchste. Das ist das, was ich dir anzubieten habe. Meine Gegenwart, in meiner Nähe zu sein. Und das, wozu ich dich heute einlade, ist dieses Teil, dass du zuallererst und vor allem und über allem deine Beziehung zu Jesus pflegst. Deine Nähe zu ihm. Und dass darauf basierend alles andere im Leben folgt. Gott hat dich nicht geschaffen, um ihm zu dienen. Hörst du das? Wenn Gott wollte, dass du ihm dienst, wenn er wollte, dass man ihm dient, hätte er Roboter geschaffen. Aber er hat dich geschaffen mit all deinen Macken, mit deiner Seele, mit deinen Erkrankungen, mit deinen Verletzungen, mit deinem verstimmten Magen, mit deinen Kopfschmerzen, mit deinem Unwohlsein, dass du morgens kommen könntest und könntest sagen, Gott, ich habe heute keine Zeit, ich bin dicht, ich will nicht mehr. Gott hat dich für eine Beziehung geschaffen, nicht für einen Dienst. Und alles, was du tust, erwächst aus dieser Beziehung. Ein Diener ist austauschbar, ein Sohn und eine Tochter niemals. Und ich schließe mit einer Geschichte. Schau mal, ob du dich darin findest. Ein Landstreicher war durch Länder unterwegs und er war eines Tages auf einem Feldweg. Er ist dem Feldweg entlang gelaufen und er sieht einen traurigen Menschen auf sich zukommen. Richtig niedergeschlagen. Und er sagt, was ist denn mit dir? Und dieser antwortet, boah, ich bin Knecht bei einem Bauer hier. Ein Riesenbauer, großer Bauer, der hat riesige Ländereien und so viele Felder und morgen beginnt die Ernte. Wir werden uns von morgens bis abends werden wir arbeiten und es wird hart sein. Mhm. Und dann geht dieser Landstreicher weiter und trifft einen anderen jungen Mann, der total fröhlich, hüpfend auf dem Feldweg geht. Und er ist ganz überrascht und sagt, hey, wieso bist du so fröhlich? Und dieser junge Mann sagt, mein Vater ist ein Bauer und er hat riesige Ländereien. Wir haben viel investiert, wir haben gesät, wir haben aufgepasst, wir haben alles gemacht und morgen endlich bringen wir die Ernte rein. Alles, was mein ist, ist dein. Und alles, was dein ist, ist mein. Ich möchte dich heute dazu einladen, darf ich dich bitten aufzustehen? Und ich möchte dich heute dazu einladen, eine Entscheidung zu treffen, nie wieder als Knecht unterwegs zu sein, nie wieder die Arbeit als den Zweck zu sehen, nie wieder den Dienst als den Zweck zu sehen, sondern da anzufangen, wo Jesus dich haben möchte, nämlich in seiner Nähe, in seiner Beziehung, in seinem Teil. Ich lade dich heute dazu ein, dir bewusst zu machen, wer du bist. Du bist Gottes Kind, du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn. Und aus dieser Sohnschaft heraus, weil dir alles gehört, was Gott gehört, wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam Gott dienen, ja, wir dienen. Und wir bringen eine riesige Ernte ein. Nicht, weil wir Knechte sind, sondern weil wir Kinder sind. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Damit du das festmachst heute, wenn dich das angesprochen hat, dass du weiter weg vom Knechtsein wegkommen willst und viel näher dran und viel fester zum Kind sein. Wenn dich das angesprochen hat und du fühlst dich betroffen, dann mach das jetzt im Gebet mit Gott fest. Und damit wir das alle gemeinsam machen, möchte ich dich bitten, dass du dir selbst, mir und Gott ein kurzes Zeichen gibst. Und so beten wir zusammen. Wenn das auf dich zutrifft, zeig mir kurz deine Hand und ich würde gerne mit dir gemeinsam beten. Ja. Danke, danke für die vielen Hände. Kannst ruhig, überlegst dir ruhig nochmal, wenn du dich noch nicht getraut hast. Und ich werde jetzt beten und ich bitte dich, dein eigenes Gebet zu sprechen. Wenn du es irgendwie nicht schaffst, wenn du da nicht durchkommst, dann bete mein Gebet mit.